Nun bin ich mit Dr. Hendrik Nieter im Gespräch und es soll um das Verhältnis von Leipziger Jüdinnen und Juden zur DDR gehen, anlässlich eines Gesprächs, nämlich das im Arjowitsch-Haus in Leipzig stattfinden soll und auch im Internet dann mitzuverfolgen sein soll. Zur Zeit der Weimarer Republik gab es ja in Leipzig doch eine relativ große Gemeinde mit ungefähr 12.000 praktizierenden Jüdinnen und Juden. Nach 1945 waren es dann erstmal etwa 300 Personen nur, die sich als praktizierende Juden registrieren ließen. Zugleich ist das ja auch eine komplizierte Sache. Die jüdische Identität ist ja vielleicht auch etwas sehr Vielgestaltiges und umfasst eben nicht nur Aspekte religiöser Identität. Und Sie haben schon 2011 zum thematischen Motiv Leipzig, Juden und die DDR, Kommunikationsräume jüdischen Lebens im Kalten Krieg in Jena promoviert. Das dann später auch nochmal bei Vandenhoek und Ruprecht beim Simon-Dubnow-Institut in der Reihe rausgekommen. Wie ist denn das Interesse für Leipzig und das jüdische Leben zwischen 1945 und vielleicht dem Ende der DDR zustande gekommen?
Ja, jüdische Geschichte und ebenso wie die Geschichte des Christentums haben mich schon während des Studiums sehr interessiert. Und als es dann an der Universität Jena eben in Kooperation mit dem von Ihnen schon erwähnten Leipziger Simon-Dubnow-Institut ein recht groß angelegtes Projekt zu jüdischen Kommunikationsräumen bewilligt worden war, das auch einen Vergleich jüdischen Lebens in der DDR mit der Bundesrepublik vorsah, hatte ich mich eben auf die Stelle beworben, den Teil für die DDR zu bearbeiten, und parallel dazu entstand auch eine Studie zur Bundesrepublik über die Gemeinde in Frankfurt am Main von meinem Kollegen Tobias Freimüller. Und da kamen wir eben auch drauf, dass es sich anbieten würde, einen Vergleich mit eben dieser westdeutschen Stadt, mit einer ähnlichen Stadt zu machen. Da sind wir dann auf Leipzig gekommen, da es zwischen den beiden Städten ja durchaus Parallelen gibt. Deswegen lag hier so eine Fokussierung auf diese beiden Städte nahe. Berlin hatte ja immer eine gewisse Sonderstellung und Leipzig war dann eben die zweitgrößte Gemeinde. Außerdem gab es da eben diese Parallelen zu Frankfurt, beides Messestädte, Universitätsstädte. Es gab große jüdische Gemeinden und so haben wir dann praktisch ja eine gewisse Vergleichbarkeit schaffen wollen. Und jetzt gibt es eben einmal dieses Buch zu Leipzig und einmal das Buch zu Frankfurt am Main, die man so parallel lesen kann oder hintereinander, sodass man da auf beide Städte ja den Blick lenken kann.
Was waren denn eigentlich diese Kommunikationsräume, die zum Beginn da im Mittelpunkt dieses Projekts standen? Sowas wie Briefe, oder?
Das ist gar nicht so genau definiert. Also es geht letztlich um unterschiedliche Arten der Kommunikation. Also durchaus können durchaus auch Briefwechsel sein, aber das können natürlich auch, ich sag mal, wissenschaftliche Auseinandersetzungen sein, die geführt wurden. Also das ganze Projekt ging sowohl über das 19. als auch über das 20. Jahrhundert, also auch die jüdischen Wissenschaften wurden dort in einem anderen Projekt noch untersucht. Also das war gar nicht so genau festgelegt. Es ging einfach generell um die Frage, wie ja das Judentum kommuniziert wurde in den letzten 200 Jahren. In dem Projekt spielte auch noch eine Rolle. Also der Obertitel war Kommunikationsräume des Europäischen und auch die Frage, inwieweit ja das Judentum in gewisser Weise auch ja so etwas wie eine, ja, also das Europäische, das Transnationale irgendwie ja schon in sich trägt oder ja schon so eine Vorstufe in gewisser Weise, wenn man das so nennen kann, darstellte dafür.
Jetzt ist genau. Das Buch chronologisch angelegt und da war ich auch gerade, weil ich mich nochmal mit der Erinnerung an den Novemberpogrome auch beschäftigt hatte, auf den Schauspieler und späteren Rundfunkmenschen Rolf Kralowitz gestoßen. Der hat auch autobiografische Erinnerungen über seine Zeit in Buchenwald und auch die Rückkehr dann nach Leipzig veröffentlicht. Der war 1925 schon in eine ungarisch-jüdische Familie hineingeboren und beschreibt dann diese Rückkehr aus dem Konzentrationslager Buchenwald und die Begrüßung durch den von den Amerikanern damals eingesetzten Bürgermeister nicht gerade als überschwänglich. Wie erging es denn dann den Jüdinnen und Juden in Leipzig in dieser frühen Phase, als da noch eine amerikanische vielleicht Übergangsregierung war? Später wurde das ja durch die sowjetisch besetzte Zone dann abgelöst und noch später dann eben durch die DDR. Wie erging es den Jüdinnen und Juden in dieser frühen Phase dann nach dem Krieg?
In dieser frühen Phase, in der ganz frühen Phase unter amerikanischer Besatzung, also ich denke mal, dass dieses, wie hatten Sie es genannt, dieses nicht gerade überschwängliche Verhalten, da spielten sicherlich auch von Anfang an schon Themen wie Schuld und schlechtes Gewissen mit hinein, als den Menschen dann in der Stadt die rückkehrenden Überlebenden aus den Konzentrations- und Arbeitslagern gegenübertraten. Also man wusste wahrscheinlich auch nicht, wie man damit umgehen sollte. Und dann war diese Geschichte ja auch, dass denen da recht emotionslos Wohnungen zur Verfügung gestellt wurden. Und das, ja, das war sicherlich auf beiden Seiten eine schwierige Situation. Das ist ja aber nochmal tatsächlich etwas, Sie haben es ja auch etwas weiter gefasst, nochmal was ganz anderes als dann das, was unter der Politik der SED, also in der Besatzungszeit, unter der sowjetischen Besatzung passiert ist. Da denke ich, das ist jetzt ja eher noch der Fokus. Das gestaltete sich für die jüdischen Überlebenden dann tatsächlich als ausgesprochen schwierig. Also als dann unter sowjetischer Besatzung die SED entstand in der SBZ. Und das führte dann auch relativ schnell zu erheblichen Repressionen, auch gegen die jüdischen Gemeinden, angesichts der gesellschaftlichen Umweltwandlungen, die sich dann vollzogen. Also vor allem nach der Gründung der DDR kam es dann ja auch im Zuge der Umwandlung der SED zu einer Partei neuen Typus, und später dann, also wenige Jahre später, dann auch mit dem Prager Slansky-Prozess zu Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung, gegen die jüdischen Gemeinden, dass dort Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden. Es kam zu Parteiausschlüssen von nicht nur jüdischen Parteimitgliedern, aber eben auch und auch Partei- und Gemeindefunktionäre wurden dort verhaftet, was letztlich dann Anfang der 50er Jahre tatsächlich noch einmal zu einer, man kann sagen, zu einer Massenflucht von etwa 500 Jüdinnen aus der gesamten DDR führte. Also das ist jetzt natürlich ein sehr schneller Abriss, den wir machen von der amerikanischen Besatzung bis zu Anfang der 50er Jahre. Aber ich denke, das waren so die prägenden Faktoren, die dort für das Verhältnis der SED in der SBZ und in der frühen DDR zu den jüdischen BürgerInnen eine Rolle spielten. Und der Hintergrund für diese Maßnahmen, die dort durchgeführt wurden Anfang der 50er Jahre, war vor allem letztlich die Furcht der SED vor westlichen Einflussnahmen, die die JüdInnen letztlich dadurch repräsentierten, dass viele aus dem westlichen Exil zurückgekehrt waren, dass viele auch Verwandte in westlichen Ländern hatten oder eben auch, dass amerikanische Hilfsorganisationen wie das Jewish Joint Committee die jüdischen Gemeinden unterstützten und da eben immer auch so ein Vorurteil herrschte, eine Angst herrschte, dass dieser Einfluss aus dem Westen negative Folgen für die Bildung des Sozialismus in der DDR haben könnten.
Aber die Bezüge waren ja auch wahrscheinlich schon da ganz unterschiedlich. Ich erinnere mich, glaube ich, zum Beispiel daran, dass Stefan Heim in seinen Memoiren, der müsste damals auch schon in der DDR dann gewesen sein, sich eher noch positiv auf Stalin bezogen hat, also Stalin noch als Befreier sieht, während das ja dann schon eigentlich auch zu der Zeit 1952, 1953 ein differenzierterer Blick möglich gewesen sein müsste.
Also da sind wir letztlich bei bei durchaus einer Kernfrage dieses gesamten thematischen Bereichs, denke ich, nämlich die Frage, kann man eigentlich von den Jüdinnen in der DDR sprechen? Also waren das sozusagen die Juden in der DDR, die Jüdinnen in der DDR? Da würde ich auch sagen, dass es da natürlich ganz unterschiedliche Zugehörigkeiten, ganz unterschiedliche Selbstverständnisse gab, die natürlich auch ganz unterschiedliche Perspektiven auf die politische Entwicklung hatten, letzten Endes. Also das hatten Sie ja auch ganz am Anfang angesprochen, dass das durchaus eine vielgestaltige Identität war, die natürlich auch ganz unterschiedliche Wahrnehmungen auf die politische Entwicklung ermöglichten, letzten Endes.
Aber hat das auch ein bisschen dann dazu geführt, dass vielleicht innerhalb, dass es schon zu so einer Aufspaltung gegeben hat, dass die Juden und Jüdinnen, die in der DDR verblieben sind, schon auch eher ein bisschen Sympathien mit dem sozialistischen Staatsentwurf hatten und die anderen dann vielleicht doch eher ausgewandert sind? Hat sich das dann so entwickelt ein bisschen?
Auch das ist natürlich schwierig zu sagen, wie zu pauschalisieren, dass die gegangen sind, die sozusagen mit dem Sozialismus als Ideologie grundsätzlich Probleme hatten und die anderen sind geblieben. Auch da gab es natürlich unterschiedliche Faktoren, die dort mit reinspielten. Letztlich ist es ja einfach so, also wenn man es noch so ein bisschen aufdröselt, dass die jüdischen Überlebenden in der DDR aus ganz unterschiedlichen Gründen dort gelandet sind, wenn man das so sagen kann. Ne? Also es gab eben Sie hatten die Zahl ja auch erwähnt, in der unmittelbaren Nachkriegszeit waren es etwa 300 Personen, die in der Leipziger Gemeinde registriert waren. Allgemein werden die Zahlen der jüdischen Überlebenden natürlich auch wesentlich höher eingeschätzt. Also ich hatte auch nochmal nach den Zahlen geguckt. In Leipzig 1948 war es so, dass insgesamt von 2500 sogenannten rassisch Verfolgten gesprochen wurde, die in der Stadt lebten, also wesentlich mehr als die Gemeindemitglieder. Und dazu gehörten dann eben auch von den NS-Rassengesetzen so bezeichnete Mischlinge. Dazu gehörten kommunistische Jüdinnen, die eben aus politischer Überzeugung nicht der Gemeinde beitraten, die natürlich dem sozialistischen Staat dann auch sehr nahe standen. Dann gab es jüdische NS-Verfolgte, die der Gemeinde nicht beitraten, weil sie einfach nicht religiös waren oder weil sie zum Christentum konvertiert waren. Und da jetzt konkret zu sagen, aus welchen Gründen sie aus der DDR geflüchtet sind, diejenigen, die das getan haben, ist natürlich sehr schwierig. Allgemein kann man durchaus sagen, dass diejenigen, die geflohen sind und sicherlich auch einige andere, die dann doch geblieben sind, auf diese antizionistischen Maßnahmen, wie es ja auch genannt wird, panisch reagierten. Also ihr Leben bedroht waren, vielleicht auch so ein bisschen die Angst im Hintergrund hatten, im Hinterkopf hatten, dass jetzt möglicherweise doch noch das, was Hitler begonnen hat, zu Ende geführt werden sollte. Also dass durchaus eine konkrete Angst auch vor Pogromen bestand, die, denke ich mal, teilweise auch jetzt auch diejenigen betroffen haben kann, die eigentlich der sozialistischen Ideologie sehr nahe standen. Also Verfolgungserfahrungen spielten da tatsächlich ja auch eine Rolle, die konnte man ja nicht einfach beiseite schieben, die Gedanken da dran. Und insofern waren die da geblieben sind, auch nicht alle überzeugte Sozialisten. Es sind aber sicherlich auch einige überzeugte Sozialisten geflohen in der Zeit.
Das hat ja bestimmt vielleicht auch eine Rolle gespielt bei so einem Bekenntnis zu einer jüdischen Identität. Und ja, was mich noch interessiert hat, es ging ja auch um Kommunikationsräume, also vielleicht auch sowas wie Briefwechsel und vielleicht überhaupt Kommunikation. Das ist natürlich auch schwierig, wenn man eben erstmal diese jüdische Identität definieren muss. Und dann ist es auch vielleicht schwieriger, da auf Archive zuzugreifen, wenn das nicht so gelabelt ist. Wie leicht ist das denn eigentlich möglich? Wie gut ist da die Quellenlage? Gibt es da gute archivalische Bedingungen?
Also die Quellenlage für die Frage nach jüdischem Leben in der DDR insgesamt, würde ich sagen, ist gar nicht so schlecht. Also sowohl in den staatlichen Archiven, also im Bundesarchiv, in den Landesarchiven finden sich zahlreiche Quellen zum jüdischen Leben in der DDR. Auch bei BSPU findet man natürlich sehr viel. Die Gemeinden standen ja auch unter scharfer Beobachtung. In jüdischen Archiven wie dem Zentrum Judaicum oder auch in den Gemeindearchiven ist durchaus sehr viel zu finden. Mit die Briefwechsel in die Welt, da kann man eigentlich auch sagen, dass das verhältnismäßig gut, also verhältnismäßig gute Quellenlage ist. Also beispielsweise gibt es in den Leo Beck-Instituten in Jerusalem und in New York eigene Sammlungen zu Leipzig beispielsweise, die von Exil-Leipzigern angelegt worden waren, da man ja im westlichen Ausland auch nicht so genau wusste, wie es mit den Gemeinden weitergeht und man praktisch darüber nachdachte, wie kann man diese Wissensbestände und diese Kulturgüter, die vorhanden sind, irgendwie auch über die Zeit retten. Und insofern ist die Quellenlage dazu tatsächlich relativ gut. Es gab ja auch in Israel sicherlich mit einer der größeren Vereine, war ja beispielsweise der Verband ehemaliger Leipziger in Israel, der bis heute auch aktiv ist. Wo, ich sag mal, auch so eine gewisse Leipziger Identität, unabhängig jetzt von der jüdischen Identität, also eine auf die Stadt bezogene Identität bestand, die weiterhin Bestand hatte. Genau, also insofern kann man da an vielen Enden ansetzen. Es ist natürlich, also manchmal kann man auch Glück haben und auf private Briefwechsel stoßen. Da gibt es schon eine ganze Menge an Material, was man da untersuchen kann. Also für Leipzig gibt es beispielsweise auch einen sehr schönen Briefwechsel, darüber habe ich mal einen Aufsatz geschrieben, von der Übersetzerin Alice Seifert, die mit ihrem Onkel in Israel über Jahrzehnte hinweg einen relativ engen Briefkontakt gepflegt hat, der sich heute im Leipziger Staatsarchiv findet. Also insofern gibt es da durchaus auch immer noch auszuwertendes Material.
Jetzt ist das ja, wie ich schon gesagt hatte, so chronologisch angeordnet und da sind auch so historische Einschnitte dann halt eben im Buch. 1952, 53 hatten wir jetzt schon erwähnt und 1967 ist dann noch ein weiterer Einschnitt. Was waren das eigentlich für historische Punkte dann 1952, 53 zum Beispiel? Sind das dann auch besondere Ereignisse gewesen, die hier in Leipzig dann da besonders waren?
Genau, also diese Zäsur 1952, 53, das hatte ich ja eben auch schon erläutert. Da war es eher ein Gesamtereignis, das den Ostblock betraf, eben dieser Schauprozess gegen Rudolf Slansky in Prag, der dann eben zu dieser Massenflucht, also wenn man bei 500 Menschen von einer Massenflucht sprechen möchte, führten. Im Verhältnis war es eine Massenflucht. Das ist der eine, der zentrale Einschnitt in der Geschichte der Juden in der DDR. Und 1967 ist tatsächlich eher eine gemeindeinterne Zäsur gewesen, dass eben mit Eugen Gollomb ein Gemeindevorsitzender kam, der der sich sehr für das jüdische Leben engagiert hat und der der das doch sehr gefördert hat und erhalten hat und auch in gewisser Weise eine ganz besondere Persönlichkeit gewesen ist.
Also 1967 nicht als Datum des Sechstagekriegs, sondern halt auch ganz anders sozusagen verstanden.
Genau, also der Sechstagekrieg spielt da in gewisser Weise natürlich auch mit rein. Also es gab da weil es eben auch nochmal dieses Verhältnis der DDR zu Israel in gewisser Weise verschärft hat. Das spielt da auch mit rein, aber die Zäsur war tatsächlich die zweite Zäsur, eine gemeindeinterne. Sozusagen, Eugen Gollomb.
Wer war eigentlich dieser Eugen Gollomb? Der hat ja eine wichtige Rolle dann gespielt, auch für die Religionsgemeinde, aber auch überhaupt für Leipzig.
Er ist insofern eine ganz besondere Persönlichkeit gewesen, wenn man ganz von vorne anfängt, er stammte ursprünglich aus Polen und war quasi als Displaced Person nach Leipzig gekommen. Also unmittelbar in den ersten Nachkriegsjahren, ich will es jetzt nicht direkt auf 1945 festlegen, weil ich das jetzt auch nicht ganz genau im Kopf habe, aber der auf jeden Fall in ersten Nachkriegsjahren nach Leipzig gekommen ist und dort geblieben ist und immer größeren Einfluss innerhalb der Gemeinde gewonnen hat und dann eben 1967 der Gemeindevorsitzende wurde. Und im Grunde genommen bestimmte er von da an das Gemeindeleben in Leipzig in den 70er Jahren oder in den 70er und 80er Jahren mehr oder weniger im Alleingang. Also was nicht heißen soll, dass er jetzt irgendwie in der Gemeinde autokratisch herrschte, das war überhaupt nicht der Fall, sondern er bestimmte das Gemeindeleben insofern, dass er sich einfach so engagierte, dass man überwiegend eben ihn als Vertreter jüdischen Lebens in Leipzig wahrnahm. Er hat sich, und auch das machte ihn durchaus besonders, sehr gegen die antizionistische Propaganda der SED eingesetzt und für ein besseres Verhältnis der DDR zu Israel, was natürlich letztlich ein Kampf gegen Windmühlen war, aber er hat sich da durchaus stark engagiert, auch mit dem Wissen, dass ihm das möglicherweise irgendwann vor die Füße fallen könnte. Er hat Leserbriefe geschrieben an die Zeitungen, die natürlich nie veröffentlicht wurden, die man aber auch in den Archiven finden kann, wo er sich sehr kritisch zur SED und ihrer Haltung im Nahen Osten äußerte. Zudem hat er auch das kann man ihm durchaus zuschreiben, sehr viel für eine breitere Öffentlichkeit gegenüber dem Judentum getan zu haben. Also er hat durchaus dafür gesorgt, dass die jüdische Gemeinden und jüdische Kultur und Geschichte viel breiter dann doch wahrgenommen wurde. Er hat sich auch sehr engagiert im christlich-jüdischen Dialog in der DDR und war sicherlich wesentlich mit dabei, den Erhalt jüdischer Kultur insgesamt in der DDR zu sichern. Also das, denke ich, kann man ihm durchaus zuschreiben. Und insofern ist er durchaus eine sehr populäre Figur in dieser Geschichte.
Ja, mein Zugang zur jüdischen Geschichte von Leipzig in dieser Zeit war ja durch ein Buch von Bernd Lutz Lange geschehen, Davidstern und Weihnachtsbaum oder so ähnlich hieß das, und das 1992 oder 93 erschien, und der Bernd Lutz Lange hat schon 1986 so einen Überblicksartikel über die Juden in Leipzig veröffentlicht und beschreibt da, wie wenig darüber vorher in der DDR veröffentlicht wurde, beziehungsweise wie wenig er selber vielleicht vorgefunden hat. Es wurde dann auch später, glaube ich, nochmal in der jüdischen Zeitung Aufbau in New York veröffentlicht oder wurde zumindest davon berichtet. Und dadurch kamen auch nochmal mehr Kontakte zustande. Ja, aber die Frage, die sich mir eigentlich auch dann gestellt hat, wie hat sich das Verhältnis der Menschen in Leipzig eigentlich dann ab dem Jahr 1970 vielleicht auch nochmal so gewandelt in den letzten 20 Jahren der DDR. Also in der Bundesrepublik war das ja vielleicht auch so, dass durch die 68er-Bewegung oder zumindest nach den 60er Jahren, vielleicht nicht direkt durch die 68er-Bewegung, sich das Verhältnis auch nochmal geändert wurde, weil da so neue Dinge angestoßen wurden. Gab es da dann auch nochmal so einen spürbaren Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung ab 1970 vielleicht, wenn man das so breit einfassen kann?
Ja, also das würde ich für die DDR so auch sagen. Also wir reden hier natürlich immer davon, also dass Bernd Lutz Lange sagte, dass er vorher das im Grunde genommen ein Thema war, was überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Dass, also wenn wir hier von Öffentlichkeit reden, dann bewegt sich das natürlich immer noch in einem kleinen Raum von Interessierten. Ne? Also das ist nicht so, dass auf einmal überall das Thema präsent war, aber es hat sich in den 70er und 80er Jahren da durchaus in der DDR einiges getan, dieses Verhältnis zu ändern. Natürlich unter ganz anderen Vorzeichen als in der Bundesrepublik, aber das, was Sie ansprachen, der generationelle Wandel spielte da natürlich auch mit rein. Ebenso aber auch die veränderte Außenpolitik angesichts der Aufnahme der DDR beispielsweise auch in die UNO 1973, das spielte eine wichtige Rolle, also dass die DDR sich auch auf dem internationalen Parkett anders präsentieren wollte. Es spielte natürlich auch mit hinein, was sich seit den 60er Jahren langsam anbahnte durch den Eichmann-Prozess, durch die Auschwitz-Prozesse, dass sich die Erinnerungskultur im Hinblick auf das Judentum in der gesamten westlichen Welt veränderte, was letztlich auch auf die DDR rückwirkte. Also jüdische Kultur spielte für die Außenwirkung der DDR eine immer größere Rolle, weshalb auch die jüdischen Gemeinden dann immer stärkere finanzielle Unterstützung erhielten und auch das Gedenken gerade an die Pogromnacht 1938 einen immer größeren Stellenwert erhielt, das dann auch wesentlich breiter begangen wurde. Und genau, insofern war das durchaus ein Einschnitt, der nicht erst irgendwie Mitte der 80er Jahre zu setzen ist, sondern der sich seit den 70er Jahren langsam anbahnte und dann mit dem Gedenken 1978, also dem 40-jährigen Jahrestag der Pogromnacht, schon relativ groß war und dann vor allen Dingen 1988 mit dem 50. Jahrestag ein breites Gedenken auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen ermöglichte. Wobei das natürlich nicht verhehlen soll, dass die grundsätzlichen Ressentiments der SED und auch der Stasi gegenüber dem Judentum nicht an Stellenwert verloren. Also es war immer so ein Abwägen zwischen Unterstützung und Misstrauen, das dem Judentum von staatlicher Seite entgegengebracht wurde. Aber das Verhältnis wandelte sich in den 70er, 80er Jahren. Es war aber dann am Ende, wenn man das so sagen kann, mehr und mehr quasi ein Judentum, das auch ohne Juden stattfand. Also die Gemeinden waren am Ende ja, wenn man es jetzt für Leipzig nimmt, am Ende bestand die Leipziger Gemeinde noch aus 34 Mitgliedern 1988. Also noch ein Zehntel des Bestandes, den sie in den späten 40er Jahren hatte. Und so sah es natürlich in den anderen jüdischen Gemeinden auch aus. Viele hatten auch schon, hatten im Grunde genommen auch schon gar keine Mitglieder mehr. Genau.
Ja, ist ein komplexes Thema und wer mehr darüber erfahren möchte, kann ja morgen ins Arjowitsch-Haus gehen oder dem im Internet beiwohnen. Vielleicht müssen wir das nochmal kurz durchsagen. Wie findet das jetzt überhaupt statt? Wahrscheinlich mit 2G-Regelung. Ist das schon bekannt?
Genau. Soweit ich informiert bin, findet es mit 2G-Regelung statt. Es wird aber tatsächlich über Zoom auch im Internet übertragen. Den Link finden Sie auf der Seite des Ariowitsch-Hauses.